Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Das sind doch mal tolle Nachrichten. Die Bürger haben vom Finanzminister mehr Zeit bekommen. Bislang mussten die Steuererklärungen Ende Mai eingereicht werden. Seit diesem Jahr läuft die Frist erst Ende Juli ab. Satte 2 Monate mehr also. Da weiß manch einer vermutlich gar nicht, was er mit der ganzen geschenkten Zeit anfangen soll. Und hat die Steuererklärung dann vielleicht auch einfach erstmal auf die lange Bank geschoben. Doch der Countdown läuft inzwischen unerbittlich. Jetzt sind es nur noch knapp 7 Tage, bis die Steuererklärung fällig ist. Zumindest wer seine Steuererklärung selber macht, sollte bis dahin alle Unterlagen beisammen haben und die Steuererklärung ans Finanzamt geschickt haben. Wie man das am besten macht, ob elektronisch oder doch ganz altmodisch auf dem Papierformular und was Arbeitnehmer, Selbstständige und Rentner sonst noch rund um die Steuererklärung wissen sollten, darum geht es dieses Mal bei uns im Marktplatz. Unser Thema heute: Endspurt für die Steuererklärung. Hier bei mir in unserem Kölner Studio begrüße ich dazu als Experten Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein von der Steuerberaterkammer in Köln und Sabrina Schlagheck von der Deutschen Steuergewerkschaft und Mitarbeiterin im Finanzamt Düsseldorf Süd. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Berlin ist uns Enne Riesenberg, Steuerexpertin bei der Stiftung Warentest und Redakteurin der Zeitschrift Finanztest. Hallo Frau Riesenberg, ich hoffe, Sie können uns auch gut hören.
Ja, sehr gut. Dankeschön. Hallo, guten Morgen.
Wunderbar. Und natürlich freuen wir uns hier beim Marktplatz auch immer über Ihre Fragen und Anregungen, die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, dieses Mal rund um die Steuererklärung. Tja, haben Sie Ihre Steuererklärung schon abgegeben oder schieben Sie das noch vor sich her? Oder geben Sie vielleicht aus Prinzip keine Steuererklärung ab, weil Sie gar glauben, dass das für Sie ohnehin nichts bringt oder weil Ihnen das alles viel zu kompliziert ist? Welche Erfahrungen haben Sie mit der elektronischen Steuererklärung gemacht und wo gibt es vielleicht Probleme und Fragen, die Sie gerne unseren Experten stellen möchten? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um die Steuererklärung. Heute bei uns im Marktplatz. Unser Thema: Endspurt für die Steuererklärung. Aus unserem Berliner Studio zugeschaltet, ich habe sie eben gerade schon vorgestellt, ist Enne Riesenberg vom Magazin Finanztest, der Stiftung Warentest. Frau Riesenberg, ich habe es schon gesagt, der Termin für die Steuererklärung ist dieses Jahr 2 Monate später. Was ist Ihr Eindruck? Ist das bei den Bürgern und bei Ihren Lesern vielleicht schon angekommen? Oder haben die meisten Menschen die Steuererklärung ohnehin schon gemacht, weil man diesen Termin im Mai gewohnt war?
Ja, also ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Viele, die das eben gewöhnt sind und die regelmäßig die Steuererklärung machen. Also ich kenne einige, die haben das schon gleich im Januar erledigt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder diejenigen, die das noch ein bisschen hinauszögern, wenn eben viele Unterlagen zusammenzutragen sind. Und insofern sind diese 2 Monate länger schon etwas mehr Entspannung.
Was für Rückmeldungen und Fragen bekommen Sie denn in Sachen Steuererklärung von Ihren Lesern so?
Ja, also die meisten Probleme gibt es wirklich bei Rentnern, also nicht mit Rentnern, sondern es ist einfach kompliziert, die Steuererklärung eben, was weiß ich, wenn man über 80 ist oder 70 ist, zu machen und das früher nie gemacht hat und jetzt auf einmal in der Pflicht ist. Also da fühlen sich einige einfach damit überfordert, mit diesen ganzen Daten und ist einfach auch kompliziert. Aber letztendlich kompliziert ist leider die Steuererklärung für jeden immer noch, selbst für Arbeitnehmer, die aufwendige Arbeitswege haben, die hin und her pendeln. Selbst da gibt es oft Streit mit dem Finanzamt, welche Kosten sie wirklich absetzen können.
Mhm. Auf die Steuererklärung für Rentner kommen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Für Sie noch die Gretchenfrage: Wie halten Sie es denn eigentlich mit Ihrer Steuererklärung? Machen Sie die selbst ganz alleine oder lassen Sie das jemand anders machen?
Also ich mache die wirklich selbst alleine, aber auch zum Also wirklich erst, wenn es wirklich nötig ist.
Auch in letzter Sekunde dann
genau.
Erst. Okay. Frau Schlagheck, ich habe es eben schon kurz gesagt, Sie arbeiten beim Finanzamt in Düsseldorf. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da beim Finanzamt kurz vor Ablauf der Abgabefrist der Steuererklärung es besonders hektisch? Oder geht für Sie dann der Stress tatsächlich erst dann in 2 Wochen los, wenn dann die ganzen Steuererklärungen angekommen sind?
Ja, es kommt natürlich darauf an, was für einen Personenkreis man veranlagt. Hat man natürlich viele normale Steuerbürger, sage ich mal, für die eben nicht beraten sind.
Klassische Arbeitnehmer und so weiter.
Genau so ist das richtig. Und da kann ich eigentlich nur der Frau Riesenberg auch sagen, am Anfang, also im Januar, gehen schon einige ein. Dann kleckert, sage ich mal, das so ein bisschen hin. Viele wissen noch nicht genau, dass die Frist jetzt verlängert ist bis Ende Juli und dann kommen quasi im Mai noch mal einige und der große Rest kommt dann doch wirklich Ende Juli.
Mhm. Bekommen Sie da in dieser Zeit auch viele Anfragen von Bürgern, die, ich sag mal, vor ihren Formularen sitzen und latent überfordert sind?
Ja, in jedem Finanzamt gibt es Service- und Informationsstellen und das ist sozusagen die erste Anlaufstelle für den Steuerbürger. Die Finanzbeamten, die, sage ich mal, im Hintergrund sitzen und tatsächlich dann die Steuererklärung veranlagen, die bekommen dann deutlich weniger Anfragen.
Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn ich Fragen habe, mit meiner Steuererklärung nicht zurechtkomme und eine bestimmte Dinge nicht weiß, kann ich mich auch ans Finanzamt wenden. Ich muss nicht zum Steuerberater in jedem Fall gehen, oder?
Genau, das ist richtig. Also wie gesagt, die Service- und Informationsstellen sind da eigentlich die erste Anlaufstelle für den Steuerbürger. Natürlich ist es heutzutage sehr vorteilhaft, die Steuererklärung elektronisch abzugeben, eben über das Elster-Formular oder Mein Elster. Und da können schon ganz viele Fragen auch geklärt werden. Ne? An der Seite, wenn man das elektronisch macht, gibt es sehr viele Anmerkungen zu den Eintragungen. Und bevor ich das abschicken möchte, geht auch noch eine Plausibilitätsprüfung. Also dann weiß ich auch, okay, fehlt irgendwo was, dass der es nicht rechnen kann oder passt da irgendwas nicht.
Über Elster und die elektronische Steuererklärung sprechen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Aber auch an Sie die Frage, wie halten Sie es denn mit der Steuererklärung? Haben Sie Ihre schon abgegeben oder ist das was Sie dann auch eher in letzter Sekunde machen?
Also grundsätzlich ist ja immer der Riesengag, Finanzbeamte müssen keine Steuererklärung machen.
Nein.
Also und keine Steuern zahlen. Ja, das ist bei uns nicht anders. Auch wir müssen uns an die ganz normalen Fristen halten. Ich habe es noch nicht gemacht, also ich muss auch in den nächsten Tagen noch ran.
Okay, das war ein Witz. Ich hatte einen kurzen Moment
aber dieser Gag kommt gerne, dass man ja als Finanzbeamter keine Steuern zahlen muss.
Das
ist natürlich
schön.
Nicht so.
Das wäre schön. Erich Nöll, Sie sind eigentlich gelernter Rechtsanwalt, heute Geschäftsführer beim Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Den Begriff haben sicherlich die meisten Hörer schon mal gehört, Lohnsteuerhilfevereine. Aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, was ist denn das eigentlich, so ein Verein? Und was ist da der Unterschied zum Steuerberater?
Mache ich sehr gerne. Ich würde nur ganz kurz noch zu der Frau Schlakek eine Bemerkung machen, weil mich das die Beratung durch Finanzbeamte in den Informationsstellen, das stimmt so ganz nicht, weil das gibt es ja schon Interessenkonflikte. Finanzbeamten können ja nicht anfangen und dem Mitglied sagen, da könnte man aber noch was absetzen. Also was da passiert ist, in welche Zeile muss ich was eintragen und so weiter. Also eine Beratung in dem Sinne gibt es da nicht. Das möchte ich nur mal vorab klarstellen.
Okay.
Da müssen wir dann schon zum Lohnsteuerhilfeverein oder zum Steuerberater gehen. Zu den Lohnsteuerhilfevereinen insgesamt, das ist ein Begriff, der stammt aus den Zeiten, als es noch den Lohnsteuerjahresausgleich gab, den es heute gar nicht mehr gibt. Es gibt den Begriff Lohnsteuerjahresausgleich, das ist aber eine Sache, die der Arbeitgeber zu erledigen hat im Dezember und die mit der Beratung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Korrekterweise müssten die Lohnsteuerhilfevereine Einkommensteuerantragsvereine oder wie auch immer
Klingt
heißen.
Doch auch ganz
aber
schwierig.
Das hat sich jetzt so eingebürgert. Mit Lohnsteuer haben sie im Grunde gar nichts zu tun. Die Lohnsteuerhilfevereine erklären die Steuersachen für Arbeitnehmer und Rentner, machen im Prinzip das gleiche wie Steuerberater, allerdings nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis.
Also Freiberufler wie mich dürften Sie jetzt gar nicht beraten?
Freiberufler sind ausgeschlossen von der Beratung. Wenn Umsatzsteuer im Spiel ist, alle Gewinneinkunftsarten, darunter versteht man halt selbstständig tätige Gewerbeeinkünfte, Land- und Forstwirte dürfen grundsätzlich nicht beraten werden. Bei Vermietung und Verpachtung, da gibt es Grenzen, die liegen bei 13, also das gilt nicht nur für Vermietung und Verpachtung, aber das ist der wesentliche Punkt, 13.000 für einen ledigen und 26.000 bei einer Zusammenveranlagung von Ehegatten. Da dürfen Lohnsteuerhilfevereine auch tätig werden, wenn Vermietungseinkünfte vorliegen.
Ich habe mal ins Telefonbuch geguckt, beziehungsweise im Internet geschaut. Es gibt ja eine ganz riesige Menge an Lohnsteuerhilfevereinen, manche groß, manche klein. Allein hier in Köln habe ich, glaube ich, ein halbes Dutzend gesehen, die sich hier tummeln. Was sind denn da die Unterschiede? Oder gibt es eigentlich gar keinen und eigentlich machen alle die gleiche Arbeit und ich kann den nächstbesten nehmen, der bei mir um die Ecke ist?
Also ich kann mal sagen, es gibt circa 800 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die haben wiederum mehr als 13.000 Beratungsstellen. Dann sieht man schon, dass einige Vereine sehr viele Beratungsstellen haben müssen. Und die Struktur ist komplett unterschiedlich. Es gibt Vereine, der größte Verein hat 1 Million Mitglieder, der kleinste Verein wahrscheinlich 10 bis 20. Von daher 800 Vereine ist eine nichtssagende Zahl. Die Frage, was dahinter steckt, wie viele Arbeitnehmer und Rentner beraten werden, das ist die Krux. Und da muss man sagen, dass im Bundesverband sind nur 300 Lohnsteuerhilfevereine organisiert, aber die beraten fast 80 bis 90% aller Bürger, die Beratung bei einem Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen. Also insofern ist der Organisationsgrad sehr hoch. Und das ist natürlich aus meiner Sicht, das werden Sie verstehen, auch schon mal ein erstes Qualitätskriterium, wenn der Verein Mitglied im Dachverband ist. Darüber hinaus gibt es den Zertifizierungsverband für Lohnsteuerhilfevereine. Den gibt es seit 2007 und da können sich Beratungsstellenleiter zertifizieren lassen. Das nach der DIN-Norm 77700. Das ist eine richtig kleine Steuerberaterprüfung. Ich bin da selber auch immer als Prüfungsaufsicht bei den schriftlichen Prüfungen 5 Stunden, Einkommensteuer 1, 2, AO. Das ist also wirklich ein Kriterium, wo man sagen muss, die Leute, die ein Zertifikat auf ihrem Schild haben,
das ist schon. Man kann sich darauf verlassen, die wissen, was sie wissen, sagen.
Aber die anderen natürlich auch.
Gut, aber sie dürfen eben keine Selbstständigen, keine Freiberufler, keine Handwerker beraten, die umsatzsteuerpflichtig sind oder sonst was. Da kommen dann Menschen wie mein nächster Gast ins Spiel. Peter vom Stein, Sie sitzen als Vertreter der Steuerberaterkammer Köln hier am Tisch. Sie sind da Vizepräsident, vor allem sind Sie aber auch selber Steuerberater in Wermelskirchen. Wer das nicht kennen sollte, das liegt, glaube ich, auf halber Strecke irgendwo zwischen Wuppertal und Bergisch Gladbach, kann man, glaube ich, sagen. Ne?
Ja, es liegt im Bergischen Land in der Nähe von Dabringhausen, Altenberger Dom. Das sind so Ziele, wo man sagt, aha, da müssen wir sie eingruppieren. Also schön auf der Höhe. Im Moment 2 Grad kühler als hier in Köln.
Oh, das klingt gut. Wer gehört denn dort in Wermelskirchen hauptsächlich zu Ihren Kunden? Sind das vor allem selbstständige Freiberufler, Handwerker oder ist dann bei Ihnen trotz allem die Mehrzahl der Kunden auch ganz normale Arbeitnehmer?
Die Mehrzahl der Mandanten sind sicherlich keine normalen Arbeitnehmer, die jetzt nur mit ihrer Steuererklärung Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, heißt Arbeitslohn und Werbungskosten, kommen. Aber wir haben auch solche Mandanten, wir haben auch Mandanten, die nur Rentner sind. Auch da hat eben die Frau Schlagheck nochmal darauf hingewiesen. Es gibt mit den Rentnern natürlich total große Unsicherheiten. Die haben bisher keine Steuererklärung mehr abgegeben. Und durch die Rentensteigerungen kommen die dann auch wieder in die Steuerpflicht rein, sodass sich auch ehemalige Mandanten dann in einer solchen Kanzlei wiederfinden und sagen, bitte prüfen Sie nochmal, bin ich jetzt steuerpflichtig oder kann ich mich noch zurücklehnen und brauche noch keine Steuererklärung abzugeben? Eine solche Steuerberatungskanzlei hat recht gemischte Mandanten, zumindest unsere. Es gibt auch Kollegen, die spezialisieren sich auf bestimmte Mandate, versuchen also hauptsächlich oder nur Ärzte zu betreuen. Wir betreuen also selbstständige, Gewerbetreibende aller Kategorien. Mhm. Wir sind keine Spezialkanzlei für Land- und Forstwirtschaft, aber wir betreuen selbstverständlich auch Arbeitnehmer, die dann höhere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung haben, als der Herr Nölles eben gesagt hat. Das heißt also, das sind in der Regel Dauermandate, die seit Jahren ihre Erklärung bei uns machen lassen.
Wenn ich meine Steuererklärung nicht selber mache, sondern zu Ihnen gehe oder vielleicht auch zum Lohnsteuerhilfeverein, dann gilt ja diese Abgabefrist Ende Juli eigentlich gar nicht für mich. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Zeit. Wann sollte ich denn bei Ihnen dann auftauchen, spätestens mit meinen Unterlagen? Und müssen Sie dann vielleicht dem Finanzamt melden, dass da noch eine Steuererklärung kommt? Wie läuft denn das mit dieser längeren Frist?
Also in Nordrhein-Westfalen haben wir da zusammen mit anderen Bundesländern ein sogenanntes Kontingentierungsverfahren. Heißt, der Steuerberater kann seine Mandate, die er kennt, zur Kontingentierung anmelden bei der Oberfinanzdirektion, was dazu führt, dass diese Leute mit Steuernummern und Namen erfasst werden. Die Folge ist dann, dass für alle diese Mandate eine Abgabefrist bis zum 28.02. des Zweitfolgejahres gilt, also bei uns dann jetzt bis 28. oder 29.02. im nächsten Jahr 2020.
Bis dahin müssen Sie als Steuerberater die Steuererklärung abgegeben haben.
Alle abgegeben haben,
genau. Wann sollte ich denn spätestens bei Ihnen auftauchen?
Das ist total unterschiedlich. Wir haben das eben schon festgestellt. Es gibt Leute, die haben das gerne ganz früh und pünktlich erledigt und andere kommen damit nicht so zeitig um die Ecke. Wir schreiben die Mandate, die wir ja kennen, schreiben wir in der Regel an und sagen, bitte sind Sie so nett, reichen Sie Ihre Unterlagen ein, damit wir die Sachen bearbeiten können. Und jeder Mandant, man kennt die Mandanten natürlich in der Hauptsache, jeder Mandant hat so bestimmte Gewohnheiten. Kommt er spät, kommt er in der Mitte, kommt er ganz früh.
Herr Nöll, bei Ihnen, bei den Notsteuerhilfevereinen, läuft das da ähnlich? Oder?
Ja, das ist ähnlich, aber Sie hatten so massiv darauf danach gefragt, bis wann sollten die denn da sein? Ich sage da ganz konkret, die sollten sich an die alten Fristen halten bei den Lohnsteuerhilfevereinen, sollten einfach bis zum 31. Dezember da sein. Und dann hat man noch 2 Monate Zeit, die nach die Fälle zu bearbeiten. Also ich habe ein bisschen Befürchtung, dass jetzt alle denken, naja, 29. Februar oder in dem Fall jetzt nächstes Jahr ist es ja sogar durch das Wochenende der 2. März 2020, dass sie alle am letzten Tag aufschlagen und gerade Neumitglieder, die dann angelegt werden müssen und denken, ja, jetzt mach mal, das geht dann nicht mehr, das ist vom Büro aus nicht mehr zu machen. Also gerade wenn man noch jetzt vorher nicht bei einem Berater war, egal ob Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater, kommt jetzt erstmalig, ja, dann sollte man wirklich auch bedenken, dass es da einen geordneten Bürobetrieb gibt. Im Januar sind mittlerweile bei uns viele Schulungen angesagt, weil im Gegensatz zu dem, was die Frau Schlag gegeben sagte, Januar, Februar passiert nicht viel, weil die Drittanbieter, die Versicherungen und die Arbeitgeber erst bis zum 28. Februar die Daten gemeldet haben. Also im März beginnt die Saison und das ist natürlich auch der Grund für diese Verlängerung.
Herr vom Stein wollte da ganz kurz noch einhaken.
Ja, zum Kontingentierungsverfahren war ich noch nicht fertig. Wenn die Mandanten zum Kontingentierungsverfahren angemeldet sind, hat die Kanzlei, die an diesem Verfahren teilnimmt, die Verpflichtung, ganz bestimmte Prozente der Mandate bis zum 30. September und zum 31.12. abzugeben.
Das heißt, Sie hätten auch ein Problem, wenn alle wirklich
natürlich erst auf letzte Sekunde. Das heißt also, im Büro organisiert man das natürlich so, dass man wenig Druck bekommt, schreibt die passenden Mandate an und muss dafür Sorge tragen, dass zum 30.09. 75% aller Mandate abgegeben sind. Das heißt also, insofern ist das natürlich ein geregelter Bürobetrieb.
Frau Schlagheck, wenn ich jetzt nun aber bei keinem Lohnsteuerhilfeverein bin, bei keinem Steuerberater bin, dann muss ich tatsächlich bis nächste Woche Mittwochabend bis zum 31.07. das abgeben. Was passiert, wenn ich das nicht mache?
Ja, also grundsätzlich ist das nun mal eine entsprechende Abgabefrist. Alles darüber hinaus ist eben verspätet. Und da haben sich ja für den Veranlagungszeitraum 2018 die Verspätungszuschläge verändert. Das heißt, wenn ich dann meine Steuererklärung immer noch nicht abgebe und dann, sage ich mal, 14 Monate nach dem Jahr 2018, die immer noch nicht abgegeben habe, dann sind Verspätungszuschläge festzusetzen. Und das ist eben das Wichtige, was sich da verändert.
Was für eine Größenordnung ist das ungefähr? Was muss ich mir da vorstellen, Verspätungszuschläge?
Ja, das ist in diesem Jahr auch fest geregelt, dass 0,25% des Nachzahlungsbetrages beziehungsweise mindestens 25 Euro im Monat.
Mhm. Wenn ich von der Steuer aber was wiederbekomme, kann das dann trotzdem passieren, wenn ich eigentlich eine Erstattung bekommen würde, dass ich dann einen Verspätungsstrafe, sage ich mal, zahlen muss?
Nein, das ist nicht vorgesehen.
Tja, bei mir hier in unserem Kölner Studio sind Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein von der Steuerberaterkammer in Köln, Sabrina Schlagheck von der Deutschen Steuergewerkschaft und Mitarbeiterin beim Finanzamt Düsseldorf Süd. Und aus Berlin ist uns zugeschaltet Enne Riesenberg von der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, wie ernst es mit den Fristen denn tatsächlich ist, zu der man die Steuererklärung abgeben muss. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Fristen zu verlängern, Frau Schlagheck. Wie gehe ich denn da vor, wenn ich jetzt als jemand, der selber seine Steuererklärung abgeben möchte, merke, das schaffe ich jetzt dann doch nicht mehr bis nächste Woche Mittwoch. Was mache ich denn da?
Also es ist möglich, die Frist zu verlängern. Das muss allerdings schriftlich erfolgen und wirklich auch fundiert begründet sein.
Früher hieß es, man konnte das auch telefonisch machen, das geht jetzt also nicht mehr.
Im Einzelfall geht das schon, aber nur bei sehr, sehr kurzen Fristen, wenn es sich beispielsweise um 1-2 Tage handelt.
Okay. Und dann habe ich gelesen, es gäbe quasi noch so eine Art Last-Minute-Trick, dass man nur den Mantelbogen ausfüllt von der Steuererklärung. Dann gibt es dann erstmal einen Steuerbescheid und man kann dann im Zweifelsfall noch mal Widerspruch einlegen und alle möglichen Anlagen nachreichen. Ist das was Sie empfehlen würden, Frau Schlaghecke, oder eher nicht so? Das klingt ja nach doppelter Arbeit für Sie.
Also definitiv kann ich das nicht empfehlen. Es ist schon wichtig, wenn die Steuererklärung eingeht, dass die auch wirklich vollständig ist.
Okay, klingt nach einem guten Rat, aber würden Sie sagen, kommt man damit im Zweifelsfall noch durch, Herr vom Stein, wenn man irgendwo tatsächlich was vergessen hat anzugeben?
Damit kommt man auf jeden Fall noch durch, solange bis dass der Steuerbescheid beim Steuerpflichtigen eintrifft, kann ich natürlich auch noch Dinge an das Finanzamt nachsenden und ergänzen, wenn der Steuerbescheid dann da ist. Sie sagten eben Widerspruch, das ist der verkehrte Rechtsbehelf. Der Rechtsbehelf heißt Einspruch. Wenn der Steuerbescheid dann da ist und es ist nicht alles das berücksichtigt, was ich in meiner Steuererklärung gerne berücksichtigt bekäme, dann gehe ich ins Einspruchsverfahren und kann dann im Wege des Einspruchs die bisher noch nicht berücksichtigten Dinge nachschieben.
Ja, wenn ich mich mal vielleicht ganz kurz einmischen kann.
Frau Riesenberg.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tipp, gerade eben für Rentner, die sich nicht so sicher sind, ob sie jetzt eine Steuererklärung abgeben müssen oder nicht. Aufgrund des Verspätungszuschlages würde ich denen empfehlen, wenn sie einfach noch nicht so richtig klarkommen, entweder eben zum Lohnsteuerhilfeverein zu gehen oder eben zumindest erstmal den Mantelbogen abzugeben, um auf der sicheren Seite zu sein, dass sie die Frist eingehalten haben.
Frau Riesenberg, Sie haben gerade die Rentner schon angesprochen. Ja. Lassen Sie uns doch vielleicht über die noch mal reden. Wann muss ich denn als Rentner überhaupt eine Steuererklärung abgeben?
Naja, als Rentner bin ich auch ganz normal verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben, weil ich ja im Voraus noch gar keine Steuern bezahlt habe. Es sei denn, ich habe so wenig Rente, dass ich letztendlich unter dem Grundfreibetrag liege. Also der beträgt ja 9.000 Euro für 2018, dann muss ich keine Steuererklärung abgeben.
Werden denn die Rentner darüber ausreichend informiert? Kriegt man da einen Brief von der Rentenkasse oder wird das vielleicht sogar schon von der Rente abgezogen, wie bei der Lohnsteuer? Wie läuft das mit der Rentenbesteuerung?
Ja, das ist genau das Problem. Rentner zahlen ja nicht im Voraus Lohnsteuern wie Arbeitnehmer, weil sie ja eben keinen Arbeitgeber haben. Aber man bekommt zumindest vom Rentenversicherer, kann man anfordern, so eine Vorlage zum Finanzamt. Dort steht genau im Einzelnen drin, was wo in die Steuererklärung einzutragen ist, wie viel Rentenbeträge und wie viel Versicherungsbeiträge und so weiter, sodass es dann eigentlich auch recht flott geht. Allerdings ist eben ganz wichtig, gerade Rentner, die eben auch Steuern zahlen müssen, dass sie eben auch ihre Ausgaben absetzen. Und die können sie genauso wie jeder Steuerzahler absetzen, wie Spenden, haushaltsnahe Dienstleistungen und so weiter.
Und heißt das, wenn ich jetzt als Rentner steuerpflichtig bin, dass ich dann auch in den meisten Fällen tatsächlich einen guten Batzen nachbezahlen muss? Oder bekomme ich da häufiger eigentlich auch Geld zurück?
Na, zurück bekommen Sie erstmal gar nichts, weil Sie ja nichts, wenn Sie nichts vorausgezahlt Stimmt. haben. Es sei denn, Sie haben eine Vorauszahlung geleistet. Ne? Aber es ist eben so, dass es sein kann, dass Sie am Ende, dass Sie zwar verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, weil Sie eben über dem Grundfreibetrag liegen. Rentner haben ja auch noch, es gibt ja auch noch einen Rentenfreibetrag und so weiter. Aber das ist alles im Einzelnen auch schwierig für Rentner nachzuvollziehen. Kurzum kann es eben sein, dass Sie am Ende gar keine Steuern zahlen müssen und sich dann auch künftig von der Steuererklärung befreien lassen können, wenn sie weiterhin drunter liegen. Oder eben es kann sein, dass sie Steuern zahlen müssen, dann setzt das Finanzamt auch eine Vorauszahlung fest. Und ich kann Rentnern eigentlich auch immer nur empfehlen, dass sie sich dafür auch immer ein bisschen was zumindest zurücklegen, dass sie nicht ganz so überrascht davon sind. Also das sind jetzt nicht so hohe Summen wie für Arbeitnehmer, eher unter im 1.000-Euro-Bereich oder 500 Euro.
Ja, aber da muss man tatsächlich was zurücklegen. Herr Nöll, was ist denn Ihr Eindruck? Sind die Rentner da ausreichend informiert oder kommt das auf viele dann ganz unverhofft, diese Sache mit der Rente, mit der Besteuerung der Rente?
Ja, aus unserer Erfahrung kann ich sagen, es kommt, also Rentner sind wirklich da häufig überfordert und es ist auch ein großer Zuwachs an Mitgliedern in den Lohnsteuerhilfevereinen in den letzten Jahren an Rentnern. passiert, also entstanden, das ist für uns, daran kann man es erkennen, dass sich häufig die Leute überfordert fühlen. Und laut BMF sind ja auch im letzten Jahr seit der Rentenerhöhung im Jahr 2018 nochmal 54.000 Rentner mehr und in diesem Jahr nochmal 48.000 Rentner mehr in die Steuerpflicht gewachsen. Das liegt daran, dass der Rentenfreibetrag jährlich abgebaut wird. Im Jahr 2005, als diese neue Rentenbesteuerung...
Also wer nur niedrige Renten hat, musste bisher nichts versteuern, ja, und da kommen jetzt einfach durch Rentenerhöhungen mehr dazu.
Es ist jetzt so, dass im Jahr 2019, wir haben das mal beim Bundesverband durchgerechnet, das sind ja, heißt ja 9.000 Euro, aber der Rentner hat ja nicht, das ist das zu versteuernde Einkommen. Die Bruttorente, wenn die 2019 bei circa 13.900 Euro liegt, dann kommen sie schon in die Steuerpflicht. Im Jahr 2000 der Rentner, der 2005 in Rente gegangen ist, da lag dieser Betrag bei 18.970. Daran kann man erkennen, dass sehr viel mehr Rentner jetzt steuerpflichtig werden aufgrund der Rentenerhöhungen, die alle zu 100% steuerpflichtig sind und aufgrund der Tatsache, dass sie mit jedem neuen Rentnerjahrgang ein niedrigerer Rentenfreibetrag, eine höhere Besteuerung anliegt.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Scharmann aus der Nähe von Leipzig, habe ich gelesen, und Sie haben zwei Fragen. Zum einen, glaube ich, eine ganz kurze zum Thema Anlage zum Versorgungsaufwand. Hallo Herr Scharmann, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Tag. Da habe ich nur die Frage, bei diesem Blatt steht immer oben der Name und dann die zweite Zeile Vorname. Und hier wird ja sicher der Vorname nicht ausgefüllt, weil ja dieser Vorsorgeaufwand für beide Ehepartner gemacht wird. Oder soll ich da beide Vornamen reinschreiben in die Zeile 2?
Das kann man das vielleicht beantworten, Herr vom Stein?
Es reicht normalerweise, wenn da Ihr Vorname steht. Diese Anlage Vorsorgeaufwand ist ja für beide Ehegatten vorgesehen. Sie haben ja da zwei Spalten, nämlich einmal die linke Spalte Steuerpflichtiger bzw. Ehemann und dann die rechte Spalte Ehefrau bzw. Lebenspartner. Ja. Der ist ja jetzt dazugekommen. Heißt, wenn Sie oben Ihre Steuernummer und Ihren Namen ergänzen, ist das vollkommen ausreichend.
Aber Sie haben vor allem noch eine andere Frage zum Thema Kontoauszüge. Was ist da Ihre Frage?
Ja, das ist komplizierter. Ich habe also in den vergangenen Jahren habe ich immer eine Liste gemacht für die Kapitalerträge, die Zinserträge und die einzelnen Banken. Und habe das muss ich dann aufteilen auf Ehemann und Ehefrau. Das habe ich dann addiert. Und habe die einzelnen Mitteilungen der Banken dazu mit vorgelegt. Die wurden
wurde also immer verlangt. Quasi.
Es gibt aber neuerdings nicht mehr von allen Banken solche Mitteilungen. Mhm. Zum Beispiel Sparkasse Leipzig und die Postbank. Mhm. Und ich könnte noch welche aufzählen.
Dann bekommen Sie jetzt einfach nichts Ausgedrucktes mehr? Heißt das, Sie bekommen das elektronisch noch oder gar nichts mehr von denen?
Ich muss es mir besorgen. Ich rufe es ab bei der Bank und trage es auch hier ein, aber ich kann es nicht mehr beweisen. Und ich gehe aber davon aus, das Finanzamt kann doch bei diesen Banken nachfragen. Die haben doch alle Möglichkeiten, bei den Banken einzusehen.
Ja, Herr Scharmann, dann vielen Dank für Ihre Frage. Die gebe ich dann gleich mal an den Herrn vom Stein. Was würden Sie dem Hörer antworten?
Also grundsätzlich mal brauchen Sie Ihre Einnahmen, die Sie haben, dem Finanzamt nicht zu beweisen, sondern Sie unterschreiben ja die Steuererklärung und versichern damit, dass alles das, was in der Erklärung drinsteht, richtig ist. Und das Finanzamt muss Ihnen auch Glauben schenken. Es müsste Ihnen das Gegenteil beweisen. Wenn Sie jetzt Zinserträge haben, von denen keine Steuern einbehalten worden sind, also keine Kapitalertragssteuer bzw. Zinsabschlagsteuer, dann gehen die Kreditinstitute in der Tat her und erteilen nicht mehr in allen Fällen Bescheinigungen. Dann kann man oder sollte man bei diesen Zinserträgen durchaus natürlich die Zahl in der Anlage Kapitalvermögen mit eintragen. Was aber wichtig ist, bei den Banken, bei denen Sie Zinsabschlagsteuer einbehalten bekommen haben, müssen Sie die Bescheinigungen zusammen mit der Steuererklärung vorlegen, weil es ja da darum geht, dass Sie die einbehaltenen Steuern dann auf Ihre insgesamt zu zahlende Einkommensteuer angerechnet bekommen.
Ja, ich hoffe, das konnte Ihre Frage ein wenig beantworten, Herr Scharmann.
Moment mal, ich bekomme es ja nicht mehr von allen Banken. Ich muss es also in die Liste eintragen und kann es nicht beweisen.
Sie brauchen es nicht zu beweisen. Wichtig wäre nur, dass Sie bei den Banken, bei denen Sie Zinsabschlagsteuer einbehalten bekommen haben, diese Bescheinigung mit vorlegen. Und die muss die Bank Ihnen auch erteilen. Die Banken sind verpflichtet, Ihnen eine Bescheinigung zu erteilen, wenn Steuerbeträge einbehalten worden sind. Und die müssen Sie bei der Bank dann bitte abfordern.
Ja, ich fürchte, ausführlicher können wir es jetzt an der Stelle leider nicht beantworten. Ich sage trotzdem erstmal vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schamann. Wir haben noch einen weiteren Hörer bzw. eine Hörerin in der Leitung, Frau Gödecke aus Celle. Und da geht es um Spendenquittungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Gödecke, was ist Ihre Frage?
Moin. Frage weniger. Also ich kann nur sagen, wer seine Steuererklärung schon im Januar macht, ist selber gelackmeiert. Denn ich bin bei einigen Vereinen Mitglied oder mache Spenden oder sowas und die Zettel dazu, die trudeln dann manchmal erst im März oder im April ein. Ist ja in Ordnung, muss man nur wissen. Zweite Frage, eine Cousine von mir hat lange in Frankreich gelebt und als die wieder nach Deutschland zurückkam, da hat die steuermäßig ihren Kulturschock gekriegt und hat gesagt, sag mal, geht's euch noch gut? Warum ist das bei euch so kompliziert? Wir haben eine Europäische Union, aber jedes kleine Fürstentum macht steuermäßig sein eigenes Ding. Nee, ne?
Ja, ich fürchte, den Punkt werden wir hier nicht wirklich beantworten können, aber tatsächlich ist das Steuerrecht hier kompliziert und in Deutschland, glaube ich, ganz besonders, Herr vom Stein, oder?
Ja, das auf jeden Fall, das kann man sicherlich bestätigen. Zum einen möchte ich widersprechen, ich sehe jetzt Deutschland nicht als kleines Fürstentum an. Zum anderen ist es ja so, die Steuergesetzgebung innerhalb der EU zu harmonisieren, fällt ja sehr schwer. Die Umsatzsteuer ist harmonisiert worden. Und man geht jetzt her und will eine einheitliche Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage für die großen Unternehmen schaffen. Das fällt schon schwer genug, weil natürlich jedes Land seine individuellen Interessen hat und auch durchsetzen möchte. Und deshalb ist das länderverschieden.
Ja, vielen Dank für diese Anregung, Frau Gödecke. Und vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Punkt, nämlich was sich eigentlich jetzt in den letzten Jahr noch in Sachen Steuerrecht geändert hat. Da ist zum einen natürlich die Fristen, darüber haben wir gerade gesprochen. Man muss jetzt also seine Steuererklärung erst Ende Juli abgeben und unter Umständen noch später, wenn man einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein hat. Aber es gab auch beispielsweise neue Regelungen bei den Freibeträgen. Das klingt doch erstmal ganz gut für den Normalbürger. Was würden Sie da sagen, Herr Nöll? Bringt mir das als normalem Verdiener mehr Geld oder?
Ja, sagen wir so, es ist die viel geforderte Abschaffung der kalten Progression ist damit erreicht. Das heißt, es wird jährlich mittlerweile der Grundfreibetrag angehoben. Das heißt, der ist für das Jahr 2019 liegt er bei 9.000 Euro und es ist jetzt schon gesetzlich festgelegt, dass er im Jahr 2019 9.168 Euro betragen wird und im Jahr 2020 9.408 Euro. Da kann man sehen, dass also auch Lohnerhöhungen, Lohnsteigerungen, dass die nicht gleich von der Steuer wieder einkassiert werden. Also das ist ja die gewünschte Abschaffung der kalten Progression ist in großen Teilen vollzogen.
Einen anderen Punkt, den ich gelesen habe, ist, dass zukünftig das Jobticket neu geregelt wird. Arbeitgeberzuschüsse beim Jobticket. Was hat sich denn da geändert?
Also Arbeitnehmer, die ab 2019 ein Jobticket zusätzlich, also keine Gehaltsumwandlung, sondern zusätzlich zu ihrem bisherigen Gehalt von ihrem Arbeitgeber erhalten, für die ist das komplett steuerfrei.
Also wenn es wirklich der Arbeitgeber komplett bezahlt, dieses Nahverkehrsticket?
Und zusätzlich zum bisherigen Lohn, nicht etwa Bruttolohn gekürzt und stattdessen das Jobticket gezahlt, sondern jetzt quasi als neue Gehaltserhöhung, also ein Jobticket bekommt, dann ist es steuerfrei. Allerdings muss er natürlich bei den Werbungskosten, werden die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit gekürzt. Das kann er dann nicht zusätzlich, wäre ja dann auch eine Überbevorteilung, wenn er also schon kostenfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann, wenn er dann auch noch bei den Werbungskosten die 30 Cent pro Entfernungskilometer ansetzen könnte. Also das muss er abziehen.
Herr vom Stein wollte da noch was ergänzen.
Ja, ein zusätzlicher Vorteil, der ja ab 1.1.2019 hinzugekommen ist, ist, dass ich dann dieses Jobticket auch für den öffentlichen Personennahverkehr in dem Bereich, in dem er gilt, auch privat nutzen darf. Das heißt also, auf diese Art und Weise will der Gesetzgeber die Verkehrssituation entlasten und die Arbeitnehmer, die so ein Jobticket bekommen, dazu anreizen, die öffentlichen Verkehrsmittel stärker zu benutzen.
Ein anderer Punkt, den ich noch gelesen habe, es gibt Änderungen bei den sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern. Das ist, klingt ein bisschen schräg, ist aber was, was auch im Zweifelsfall für Arbeitnehmer bei bestimmten Dingen interessant sein kann. Was ist das, Herr vom Stein?
Also Arbeitnehmer können im Bereich der Werbungskosten auch so weit kommen, dass sie geringwertige Wirtschaftsgüter als Werbungskosten berücksichtigen können. Was sind das für Wirtschaftsgüter? Wenn ich ein Beispiel machen darf, da hat jemand ein Arbeitszimmer. Dieses Arbeitszimmer kann er, weil er zu Hause dieses Arbeitszimmer benutzt, zum Beispiel, weil er einen Homeoffice-Platz hat, bis zu 1.250 Euro als Kosten jährlich geltend machen. Wenn er aber Einrichtungsgegenstände, die jetzt nur das Arbeitszimmer betreffen, beispielsweise einen Schreibtisch, ein Regal, einen Schreibtischstuhl anschafft und dieses geringwertige Wirtschaftsgut, es muss separat nutzbar sein, dieses geringwertige Wirtschaftsgut anschafft und das geringwertige Wirtschaftsgut bewegt sich in einem Rahmen von 250 bis 800 Euro Nettoanschaffungskosten, also ohne Umsatzsteuer, je Wirtschaftsgut, dann kann er dieses Wirtschaftsgut in dem Jahr, indem er es angeschafft hat, voll gegenüber dem Finanzamt als Werbungskosten geltend machen. Und das ist
da waren früher
geringere Beträge. Wir haben mal angefangen mit 400 Euro, dann waren es 600 Euro, jetzt sind wir auf 800 Euro. Und von daher ist das eine echte nochmal Erleichterung gewesen.
Ja. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, kleinen Augenblick, Frau, eine Hörerin aus Berlin.
Hallo,
Sie können mich hören. Was ist Ihre Frage?
Also ich rufe meine Mama an. Ich habe zwei Fragen. Sie ist Rentnerin und arbeitet freiberuflich als Lehrerin. Also sie ist neuerdings Rentnerin. Ob es da irgendwelche Vorteile gibt für sie steuermäßig, die sie jetzt, also im Gegensatz zu Nichtrentner sein, beachten könnte? Und kann man auch von der Steuer Folgendes absetzen, die Unterstützung eines Familienmitglieds im EU-Ausland, also ist ihr Bruder.
Okay, und der Bruder braucht Unterstützung einfach, weil er selber nicht arbeiten kann, oder? In Ordnung, ja. Kann vielleicht einer von Ihnen darauf antworten, Herr Nöll?
Also zu der Unterstützung ist zunächst zu sagen, es muss tatsächlich jemand bedürftig sein. Also das ist häufig dann der Fall. Kann der Bruder wirklich selbst nicht arbeiten? Wenn er sich selbst versorgen kann, kann man solche Unterstützungsleistungen nicht absetzen, weil sie eben privat veranlasst sind. Weil man ihn unterstützen möchte, er aber schon sich selbst versorgen kann. Also wenn das nicht der Fall ist, das muss aber dann im Einzelfall geprüft werden.
Mhm. Also sie müsste dann irgendeine Bestätigung haben, dass...
Genau.
Verstehe.
Und der andere Punkt, die Mutter, die Rentnerin ist und nebenbei freiberuflich als Lehrerin arbeitet, kann man da irgendwas steuerlich empfehlen, was man da berücksichtigen sollte? Herr vom Stein?
Da ist die Situation so, dass zu der Rente, die ja bisher auch schon mit bestimmten Prozentsätzen steuerpflichtig ist, jetzt zusätzlich die Einkünfte aus der freiberuflichen Tätigkeit hinzukommen. Was bedeutet, die werden zusammengerechnet. Und ihre Mutter muss dann von dem Gesamtbetrag Steuern bezahlen, hat aber weder aus der freiberuflichen Tätigkeit noch aus der Rente Steuerabzugsbeträge, die sie dem entgegenrechnen kann. Das wird voraussichtlich, je nachdem, wie hoch diese Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit sind, ein Nachzahlungsfall werden. Und ihre Mutter muss A, damit rechnen, dass Steuerbeträge nachzuzahlen sind und B, damit rechnen, dass das Finanzamt dann auch für die Zukunft eventuell Vorauszahlungen quartalsweise festsetzen wird.
Ach so, also das ist ungefähr,
Hallo, noch einen kleinen Hinweis? Ja,
Frau Wiesenberg aus Berlin hat noch einen kurzen Hinweis.
Also es
dazu.
Gibt doch noch irgendwie einen Rettungsanker, und zwar es gibt noch den Altersentlastungsbetrag, und den gibt es für alle Nebeneinkünfte neben der Rente wie Miete oder freiberufliche Tätigkeit oder selbst angestellte Tätigkeit. Allerdings müsste dann, also wenn Sie jetzt fürs Steuerjahr 2018 rechnen, dann müsste Ihre Mutter am 1. Januar 2018 mindestens 64 Jahre gewesen sein. Dann gibt es darauf noch einen Altersentlastungsbetrag, oder eben dieser Altersentlastungsbetrag kann sich dann auch erst 2019 zum Beispiel für Sie auswirken, wenn Sie dann erst am 1. Januar 64 ist. Und diesen Altersentlastungsbetrag müssen Sie nicht extra beantragen, sondern den muss das Finanzamt automatisch in der Steuererklärung berücksichtigen.
Und vermutlich sollte auch jeder, der freiberuflich arbeitet, nebenbei fleißig Belege sammeln für alle betrieblichen Ausgaben, Herr von Stein, oder?
Das auf jeden Fall, denn ein Freiberufler kann die einfachste aller Gewinnermittlungen machen, indem er seine Einnahmen und seine Ausgaben gegenüberstellt. Aber diese Betriebsausgaben müssen immer belegt sein. Das heißt also, keine Ausgabe ist geltend zu machen ohne Beleg, es sei denn, man operiert mit bestimmten Pauschalen, zum Beispiel im Bereich von Telefonkosten, dass man sagt, also Telefonkosten kann ich nicht meine kompletten Handykosten geltend machen, aber einen Anteil zum Beispiel kann ich dann auch als Betriebsausgabe geltend machen, und den darf ich auch mit einer Pauschale schätzen. Ansonsten sind aber Betriebsausgaben zu berücksichtigen, wenn man entsprechende Belege hat. Ich will jetzt hier nicht von dem exotischen Fall reden. Es gibt auch Pauschalen für Freiberufler, die man abziehen kann, aber das würde viel zu sehr ins Detail gehen.
Ich denke auch, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Vielen Dank für Ihren Anruf, und vielleicht zum Thema Belege noch eine ganz kurze Frage an Frau Schlagheck. Ich habe gehört, in bestimmten Situationen darf man auch Eigenbelege ausstellen beim Finanzamt, sich selber quasi belegen, dass man eine Ausgabe hat. Ist das tatsächlich was möglich sei, ist oder eher nicht so? Sie schütteln mit dem Kopf.
Also den Fall kenne ich jetzt nicht. Ich wollte aber eh das Thema beleglose Steuererklärung einmal ansprechen. Denn da hat sich was ab dem Veranlagungszeitraum 2017 geändert. Mhm. Früher war das so, dass der Steuerbürger eine Belegvorlagepflicht hatte. Das heißt, insbesondere Spenden- und Kapitalertragssteuerbescheinigungen mussten vorgelegt werden. Das ist jetzt nicht so der Fall. Das heißt, der Steuerbürger kann seine Steuererklärung machen, schickt die ohne Belege an das Finanzamt. Und wenn es da Rückfragen gibt und der Finanzbeamte da Nachfragen hat, dann müssen im Einzelfall Belege geschickt werden.
Ja, auf die Steuerbelege und auch auf die elektronische Steuererklärung kommen wir gleich nochmal ausführlich nach den Nachrichten. Unser Thema heute beim Marktplatz: Endspurt für die Steuererklärung. Bei mir im Studio sind weiterhin Erich Nöll vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein von der Steuerberaterkammer in Köln, Sabrina Schlagheck von der Deutschen Steuergewerkschaft und Mitarbeiterin beim Finanzamt Düsseldorf Süd. Und aus Berlin ist uns zugeschaltet Enne Riesenberg von der Zeitschrift Finanztest, der Stiftung Warentest. Ja, und vor den Nachrichten habe ich gelernt, einen Eigenbeleg kann man sich eigentlich nicht ausstellen. Das ist ein Ammenmärchen, von dem man aber immer mal wieder irgendwo liest. Wie ist es denn generell mit Belegen für die Steuererklärung? Grundsätzlich heißt es ja inzwischen, es gäbe eine beleglose Steuererklärung. Ich muss eigentlich gar keine Belege mehr mitschicken. Was muss ich mir darunter vorstellen, Frau Schlagheck?
Ja, also das ist grundsätzlich richtig, aber natürlich, wenn Sie Ihre Steuererklärung ausfüllen, dann müssen Sie ja die Daten irgendwo herhaben. Das heißt, ja, Sie müssen die Belege nicht mehr zum Finanzamt schicken, aber Sie müssen sie trotzdem zu Hause haben, aufbewahren, und wenn der Finanzbeamte Rückfragen hat, dass Sie dem dieser dann auch zur Verfügung stellen können.
Mhm. Herr vom Stein, was sind denn so Ihre Erfahrungen mit dieser beleglosen Steuererklärung? Ist das tatsächlich eine große Erleichterung für Sie und für Ihre Mandanten, dass man da nicht mehr so viel hinschicken muss, oder wird dann am Ende doch wieder jeder Pups nachgefragt?
Die Praxis ist ja eigentlich die, dass zwar jetzt eine Steuererklärung abgegeben werden soll ohne Belege, Belegvorhaltepflicht. Geplant war vom Gesetzgeber aber, dass mit Einführung dieser Belegvorhaltepflicht es gleichzeitig die Möglichkeit gäbe, die Belege elektronisch für das Finanzamt zu hinterlegen. Und wenn der Finanzbeamte dann Rückfragen hat oder die Belege sehen möchte, kann er die aus einer Art Cloud abrufen. Ärgerlich bei der Geschichte ist nur, dass diese Cloud-Lösung frühestens im Jahre 2022 fertig programmiert ist von der Finanzverwaltung, sodass wir im Moment zwar die gesetzliche Änderung haben, keine Belegvorlage, sondern nur noch Vorhaltepflicht, aber die Finanzbeamten Standardbelege wie große Reparaturen bei Vermietung und Verpachtung oder auch Spendenbelege über 100 Euro oder auch entsprechende freiwillige Versicherungsbeiträge bei der deutschen Rentenversicherung oder so, wenn die nicht im Datentopf schon vorhanden sind, im Nachhinein bei den Steuerpflichtigen anfordern. Das heißt, sie geben die Erklärung ab und 6 bis 8 Wochen später, vielleicht auch noch länger, je nachdem wie die Arbeitsbelastung ist, kommt dann in Einzelfällen ein großes Schreiben der Finanzverwaltung, was jetzt alles noch eingereicht werden soll. Das heißt, der Mandant bzw. wir müssen diesen Fall in der Regel dann 2-mal bearbeiten und das möchten wir nicht so gerne.
Mhm. Herr Nöll, wie reiche ich denn tatsächlich meine Belege im Zweifelsfall nach? Ich habe ja gelernt, also diese Cloud-Lösung scheint es noch nicht zu geben. Kann ich die irgendwie elektronisch ans Finanzamt schicken oder eingescannt als PDF-Dokument? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Muss ich das immer noch als Brief verschicken?
Ja, wir, die Deutsche Hilfevereine, führen regelmäßig Klimagespräche mit der Finanzverwaltung durch. In der Regel reicht den Finanzämtern ein eingescannter Beleg, solange es keinen Verdacht auf irgendwelche Fälschungen oder sonst was gibt. Also wenn das ein ganz normaler Beleg ist, reicht das.
Und den schicke ich dann per E-Mail dann dahin? Oder den schicke ich dann als PDF per E-Mail dahin? Oder wie
also
geht das?
Im Moment ist es so, dass die Lohnsteuer Hilfevereine, die ja zu 99% elektronisch ihre Steuererklärung über Elster abgeben, diese Belege, die der Mandant mitbringt oder das Mitglied in die Beratungsstelle Mitglied einscannt, und alle Belege, die eventuell angefordert werden können, dann in der Beratungsstelle einscannen. Wenn das Finanzamt sie dann anfordert, werden sie, so ist es leider, in vielen
ausgedruckt
und dann dem Finanzamt per Post wieder zugeschickt, weil es eben keine Möglichkeit gibt, per E-Mail mit Anhang, weil der Weg nicht sicher ist. Da hat der Herr vom Stein schon darauf hingewiesen, da warten wir alle auf sichere Wege, elektronische Wege, also so viel zur Digitalisierung. Also in den Beratungsstellen gibt es papierlose Büros, das wird dann wieder ausgedruckt, in Umschlag gesteckt, zum Finanzamt geschickt.
Das
und das
kennt
man wahrscheinlich wieder ein, um den Berater ist.
Aber vielleicht wird in ein paar Jahren alles besser. Da schauen wir mal, ob diese Lösung tatsächlich kommt. Aber Sie haben jetzt gerade die elektronische Steuererklärung schon angesprochen. Dazu gab es auch einige Hörerfragen. Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Thomas Meinhardt, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Was gibt es denn da für Fragen in dem Zusammenhang?
Wir machen gleich los mit einer Frage einer Hörerin aus Stuttgart. Sie ist 75, Rentnerin, gibt kleine Kurse und muss natürlich die Einnahmen versteuern. Die hatte da eine Gewinn- und Verlustrechnung, die war schwierig, deshalb hat sie beim letzten Mal nachgereicht und hatte die eigentliche Erklärung schon mit Elster gemacht. Jetzt fordert das Finanzamt sie auf, alles mit Elster zu machen. Kann man sie dazu zwingen, möchte sie wissen.
Ja, da geht es ja tatsächlich auch eher um freiberufliche Einnahmen vermutlich. Herr vom Stein, kann man die Rentnerin dazu zwingen, das alles per elektronischer Steuererklärung zu machen?
Das ist gesetzlich vorgegeben. Die Steuererklärung muss elektronisch übertragen werden, wenn es Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, Land- und Forstwirtschaft gibt. Heißt also immer dann, wenn es Überschuss- oder Gewinneinkunftsarten gibt, dann muss die komplette Erklärung elektronisch übertragen werden. Das mag jetzt ärgerlich sein für den Hörer, aber es geht nicht anders.
Mhm. Auch diese kleinen Nebeneinkünfte gelten dann als komplett selbstständige Tätigkeit.
Ja.
Konstanze Lehmann hat mit Elster Probleme mit dem Mac.
Vielleicht sollten wir ganz kurz mal kurz erklären, was ist denn eigentlich Elster? Das ist ja ein Programm, das Sie sehr viel nutzen, Herr Nöll. Ganz kurz nur erklären, was ist Elster?
Das ist die elektronische Übertragung der Steuererklärung. Da gibt es immer noch zwei Varianten. Also die Lohnsteuerhilfevereine arbeiten ausschließlich noch mit einer authentifizierten Erklärung. Das heißt, da wird überhaupt nichts mehr unterschrieben. Da wird einmal eine Freischaltung erwirkt und dann, also ja, der Name sagt es ja schon, authentifiziert und dann wird die Erklärung authentifiziert übertragen und wenn die Erklärung eingeht beim Finanzamt, dann ist das auch der Eingang.
Aber es gibt da grundsätzlich ja zwei Varianten. Man kann einmal das Programm auf dem Computer installieren und dann gibt es jetzt dieses Webportal Elster Online und über die kann man seine Steuererklärung komplett elektronisch erledigen. Also, eigentlich, nicht? Frau Schlagheck, so habe ich das doch, glaube ich, richtig erklärt.
Genau, so ist das richtig, ja.
So, und wenn es jetzt Probleme gibt, wie hier bei Constanze Lehmann, die das mit dem Mac-Rechner nicht hinkriegt, funktioniert das generell? Kann man dann beim Finanzamt anrufen? Gibt es da vielleicht eine Elster-Hotline? Denn Elster ist ja eine Erfindung der Finanzämter.
Also grundsätzlich gibt es eine Elster-Hotline. Da können sich Steuerbürger dran wenden, wenn sie technische Probleme mit dem Programm haben. Ich kann an der Stelle vielleicht von mir selber sprechen. Ich mache meine Steuererklärung auch über Elster Online und habe das im vergangenen Jahr...
Also über dieses Webportal dann?
Genau, richtig. Habe das im vergangenen Jahr über mein iPad gemacht. Also es ist eben auch dann kein Windows-System und das hat auch problemlos funktioniert.
Also vielleicht nicht das Programm installieren, sondern dieses Webportal. Ich habe gelesen, dieses Programm soll eventuell auch bald abgeschafft werden. Das soll es irgendwann nicht mehr geben, sondern alles nur noch über das Webportal. Ist das richtig?
Ja, also vorher gab es ja aktuell gibt es noch das Elster-Formular, wie Sie gesagt haben, dass ich das fest als Programm auf meinem PC habe. Das wird es nach der Steuererklärung für 2019 nicht mehr geben, sondern dann nur noch mein Elster über eben das Online-Portal. Mhm.
Vielleicht sollten wir jetzt in dem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz sprechen über elektronische Steuerprogramme. Wer seine Steuererklärung selber macht, der hat ja auch durchaus die Möglichkeit, dazu ein Programm zu benutzen. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Angebote. Frau Riesenberg, vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, wie funktioniert denn, ich sag mal, ein gutes Steuerprogramm für den PC? Inwieweit macht das meine Steuererklärung einfacher oder besser?
Ja, im Unterschied zu Elster, also zu der elektronischen Erklärung der Finanzverwaltung, bieten diese Steuerprogramme immer noch zusätzlich Hinweise und Tipps, was weiß ich, in welchen Belangen ich meinen Steuerbescheid besser offen halten sollte, weil es eben da bestimmte anhängige Verfahren zum Bundesfinanzamt gibt oder es werden auch bestimmte Begriffe erläutert, was ich wo eintragen muss und es spricht ja auch einiges für diese praktisch kommerzielle Steuersoftware, denn immerhin 77% der übermittelten elektronischen Steuererklärungen werden mit einem Steuerprogramm gemacht, das sie dafür erwerben können. Und diese Steuerprogramme, also man kann da unterschiedliche Modis einstellen. Entweder ich stelle ein, dass mich das Programm durch meine Steuererklärung führt.
Das oder ist dann so ein bisschen in so einem Frage-Antwort-Spiel
genau,
dann auf dem Bildschirm.
Genau, oder eben ich wähle den Modus, dass ich selber da durchgehe und weil ich einfach schon weiß, was ich wo eintragen kann. Und wir haben auch diese Programme getestet und unser Testsieger war in diesem Jahr das Wieso-Programm und ja, dieses Programm kostet 35 Euro. Es gibt auch davon noch eine abgespeckte Version des Textprogramms und es kostet 15 Euro. Also Sie sehen schon, es ist erschwinglich, es ist nicht so teuer und letztendlich, man kann eben mit dem Programm auch gerade, wenn man bei Ehepaaren lohnt sich manchmal auch eine getrennte Veranlagung und die Programme ermitteln eben dann auch, ob für das Ehepaar eine getrennte Veranlagung günstiger wäre.
Was würden Sie sagen, für wen reicht im Zweifelsfall so ein Programm aus und wer sollte im Zweifelsfall dann doch eher zum Steuerberater gehen? Herr vom Stein wird wahrscheinlich sagen, jeder sollte zu mir kommen, aber was würden Sie sagen, Frau Riesenberg?
Ja, also Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater empfehle ich immer, wenn man sich unsicher ist. Also niemand sollte irgendwie Geld verschenken und das Steuerrecht ist einfach auch kompliziert. Aber habe ich das einfach mal für mich gemacht oder ich lasse es einfach einmal vom Steuerberater machen und habe es dann verstanden und vergesse dann auch da nichts anzugeben, denn selbst bei den Steuerprogrammen, die eben zusätzlich Hilfe anbieten, kann es mir passieren, wenn ich steuerlicher Laie bin, dass ich einfach was übersehe.
Ne? Okay.
Und da leisten natürlich die Berater viel, viel umfassendere Beratung als so ein Steuerprogramm. Aber letztendlich, der normale Arbeitnehmer, der jetzt keine großen Ausgaben weiter hat, oder der kommt damit eigentlich schon ganz gut zurecht.
Nur ganz kurz, ich habe gesehen, es gibt auch inzwischen Steuersoftware als App fürs Smartphone. Wie hat die denn bei Ihnen abgeschnitten?
Ja, die haben gar nicht so gut abgeschnitten. Und ganz ehrlich, möchten Sie Ihre Steuererklärung auf so einem kleinen Handy machen? Also ich glaube, da verliert man auch schnell den Überblick, was man wo eingetragen hat. Und da ist schon so ein Bildschirm wesentlich komfortabler.
Herr Nöll hatte eben, als ich gefragt habe, wer wirklich noch zum Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein muss, ganz kräftig mit dem Kopf geschüttelt. Was würden Sie sagen, wann sollte man auf jeden Fall zu Ihnen kommen?
Nein, ich wollte dazu nur sagen, dass also die Frau Riesenberg unterstützen, auf jeden Fall nicht das Programm mit diesem Elster Online alleine machen, weil das wird der Eindruck erweckt, man bekommt Hilfe. Das ist aber nichts anderes als das elektronische Formular. Das ist, dann setzen Sie vor Ihren Formularbögen, nur dass die jetzt elektronisch sind.
Also dieses dann Elster ist tatsächlich ein elektronisches Formular, vereinfacht gesagt.
Das ist nur ein Formular.
Und diese Steuersoftware, nicht weiter, ne?
Und diese deswegen, Steuersoftware stellt dann Unterstützung für Frau Riesenberg, also in jedem Fall dann zumindest ein Steuerprogramm. Die Lohnsteuerhilfevereine arbeiten alle mit Steuerprogrammen im Übrigen. Also von daher auch die bei den 77% sind auch alle Lohnsteuerhilfevereine, weil die alle mit Steuerprogrammen arbeiten. Ja. Natürlich mit eigenen und etwas differenzierter.
Herr vom Stein wollte auch noch ganz kurz was sagen.
Ja, Frau Riesenberg hat recht, wenn dann ein Programm, aber sie hat auch recht in dem Punkt, dass sie sagt, ich muss ja an alles denken, was ich beantragen will und eintragen will und nicht jede Frage wird von dem Programm gestellt und wir bieten es bei uns in der Kanzlei zum Beispiel so an, dass ich sage, okay, wer seine Steuererklärung mit Elster oder einem Steuerprogramm erstellt hat, der soll dann bitte schön, wenn er Fragen hat und gezielte Fragen hat, mit der fertigen Steuererklärung zum Steuerberater gehen, dann muss der nicht die komplette Erklärung erstellen, wenn das,
und wird das
der
dann
Mandant
auch günstiger?
Selber machen kann und der bekommt dann eben nur, ich sage mal, eine Zeitgebühr für die gestellten Fragen berechnet. Und damit ist das für ihn wesentlich günstiger.
Okay, das kann sich also auch ergänzen. Die nächste Hörerfrage, bitte.
Ja, die Gebühren für jemanden, der nur ein kleines Einkommen hat. Wann kann ich zum Lohnsteuerhilfeverein gehen, wann nicht? Gibt es da Grenzen, Einkommensgrenzen?
Das hatten wir eben schon mal gesagt. Also grundsätzlich Arbeitnehmer, also nicht selbstständige Arbeit und Renteneinkünfte unbegrenzt. Und bei den Überschusseinkünften wie Kapitalerträge, wenn sie denn erklärt werden müssen, und Vermietung und Verpachtung 13.000, 26.000 Euro
also
Warmmiete.
Es gibt da eine Grenze. Die Frage ist, wie finde ich einen geeigneten Steuerberater, wenn ich selbstständige Tätigkeiten habe, aber die nicht so groß sind. Und viele Menschen haben einfach Angst, der Steuerberater ist zu teuer.
Gibt es da nicht eine feste Gebührenordnung für Steuerberater, Herr vom Stein?
Es gibt eine Steuerberatervergütungsverordnung, nach der müssen wir abrechnen. Viele Leute scheuen sich, einen Steuerberater zu kontaktieren, weil eben die Sorge sehr groß ist, dass sie von diesem Steuerberater dann über Gebühr finanziell in Anspruch genommen werden. Aber man sollte es A, zu Beginn eines solchen Beratungsgespräches abklären. Das kann man auch schon, wenn man den Termin vereinbart. Man kann danach der Zeitgebühr fragen, die das auslösen würde. Und der Steuerberater darf, egal wie ausführlich ein erstes Gespräch ist, auch dafür nur eine Maximalgebühr berechnen. Das heißt also, die Scheu zum Steuerberater zu gehen, sollte man nicht aus finanziellen Gründen haben. Einfach anrufen, abfragen. Und wie findet man einen Steuerberater? Die meisten Steuerberater findet man, indem der Steuerberater, der gute Dienste leistet, von Mund-zu-Mund-Propaganda profitiert. Und ansonsten gibt es auch bei uns, bei den Kammern, entsprechende Suchdienste bei den Verbänden auch.
Und die Kosten für den Lohnsteuerhilfeverein oder den Steuerberater, die wiederum kann ich ja dann von der Steuer absetzen, unbegrenzt.
Ah, da wird mit dem Kopf kräftig geschüttelt, Herr Nöll.
Ja, es gibt da so Pauschalen, also bei den Lohnsteuerhilfevereinen ist so bis 100 Euro können Sie den komplett absetzen, ansonsten ist er eingeschränkt absetzbar.
Okay, und so ein
das
normal
ist vor Jahren abgeschafft, das ist eine der Forderungen unseres Verbandes in fast jedem Jahressteuergesetz, das wieder einzuführen. Auf der einen Seite sagt jeder, das Steuerrecht ist so kompliziert, auf der anderen sagt man, das könnt ihr alles selber machen, die Kosten für eine Beratung dürft ihr nicht absetzen, das ist eigentlich absurd.
Nur ganz kurz, was für Größenordnung muss man sich vorstellen, was kosten die Gebühren bei so einem Lohnsteuerhilfeverein so durchschnittlich für einen normalen Arbeitnehmer?
Also die sind gestaffelt. Das ist, die fangen an bei 39, 45. Ich habe extra mal geschaut bei unseren Vereinen. Also um die 50, zwischen 40 und 50 Euro für ganz niedrige Einkommen und gehen in der Spitze bis zu 375 Euro als Jahresbeitrag, all inclusive mit Umsatzsteuer, mit Einspruchsverfahren, mit allem. Also da gibt es keine weiteren Kosten mehr.
Die nächste Frage.
Sibyl Dien bittet, dass man noch mal auch eingeht auf das Thema NV-Bescheinigung, eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung. Wenn man keine Einkünfte hat, aber vielleicht ein paar Zinseinkünfte, dann kann man mit Hilfe der Nicht-Veranlagungsbescheinigung ja erreichen, dass die Zinseinkünfte ohne Abschlag ausgezahlt werden. Für wen ist die NV-Bescheinigung wichtig?
Sie haben das eigentlich schon perfekt ausgedrückt. Die Bescheinigung ist für die Leute notwendig, die an sich nicht steuerpflichtig werden, weil ihr zu versteuerndes Einkommen unter dem Stufeneingangsbetrag der Tabelle liegt, die aber Zinseinkünfte haben, die über 801 bzw. 1602 Euro Sparerfreibetrag liegen, die eigentlich von der Bank dann Abgeltungssteuer einbehalten bekommen mit der NV-Bescheinigung, die für 3 Jahre gilt in der Regel. Wenn sich die Einkünfte nicht bedeutend verändern, habe ich dann 3 Jahre lang keine Steuererklärung abzugeben, kann dann eine neue NV-Bescheinigung beantragen. Das hilft diesen Leuten mit den Zinseinkünften.
Und wenn ich nur Lohnsteuereinkünfte habe, muss ich ja keine Lohnsteuerjahresausgleichserklärung machen. Ich kann es aber und kann ich es auch noch rückwirkend machen, wenn mir jetzt ein guter Bekannter oder jemand wird durch unsere Sendung darauf aufmerksam, oh, da habe ich vielleicht Geld verschenkt, ich mache das mal noch. Kann ich das auch rückwirkend machen?
Ja, Frau Schlagheck, wollten Sie da was zu sagen?
Genau, also grundsätzlich kann ich das rückwirkend machen. Ich habe 4 Jahre Zeit, meine Steuererklärung zu machen. Und pauschal kann man eigentlich auch sagen, wenn ich nur Lohneinkünfte habe, lohnt es sich so gut wie immer, die Erklärung zu machen. Aber wie gesagt, ich würde gerne auch nochmal auf die Schiene Elster zurückkommen.
Ja.
Sie haben vorab gesagt, das ist quasi nur das elektronische Formular. Ja, aber ich habe trotzdem darüber hinaus Erklärungen und Tipps, die ich an der Seite habe. Aber ich kann eben da auch prüfen, kommt es zu einer Erstattung, lohnt es sich für mich, die Erklärung abzugeben. Und das Programm ist eben kostenlos. Das heißt, ich kann es darüber machen und habe in dem Sinne oder muss nichts dafür aufwenden, um das zu schauen.
Herr vom Stein, noch ganz kurz.
Eine Ergänzung, Sie hatten es eben angesprochen, wann muss ich eine Steuererklärung abgeben? Eine Steuererklärung muss ich immer dann abgeben, wenn ich andere Einkünfte habe, außer Lohneinkünfte, die über 401 Euro neben den Lohneinkünften pro Jahr betragen, dann werde ich ein Veranlagungspflichtfall und dann muss ich eine Steuererklärung abgeben. Das heißt, wer übrige Einkünfte hat, muss immer aufmerksam schauen, wie hoch sind die, und wenn er die neben seinem Lohneinkommen hat, dann muss er unter Umständen eine Steuererklärung abgeben.
Die nächste Frage.
Kann ich auch zum Finanzamt gehen und einfach fragen, ist das für mich günstiger, eine Lohnsteuererklärung abzugeben? Gibt es da auch den Begriff der günstiger Prüfung?
Nein, das gibt es nicht. Da muss ich dann eben an die Kollegen des Lohnsteuerhilfesvereines verweisen, beziehungsweise dann an die Steuerberater. Das soll uns der Steuerbürger nicht übel nehmen, aber wir dürfen es schlichtweg nicht.
Sie dürfen keine richtige Beratung machen, aber man kann es eben tatsächlich in dieses elektronische Programm eintippen.
Genau.
Die Wechselfälle des Jahres, die beginnen nicht wie die Steuererklärung am 1.1. und enden am 31.12. Da gibt es den Fall, dass Menschen sich in der Jahresmitte scheiden lassen, Jahresmitte in Rente gehen. Das hat ja auch Veränderungen der Steuerklasse unter Umständen zur Folge. Oder wann gehe ich zum Finanzamt und lass die Steuerklasse vielleicht ändern im Laufe des Jahres?
Also zu den Steuerklassen generell, wenn Sie die Steuerklasse 1 oder Ehepaare die Steuerklasse 4 haben, dann brauchen Sie keine Steuererklärung abzugeben, um das nochmal klarzustellen. Und wenn diese Fälle eintreten, die Sie angesprochen haben, dann gehen Sie zum Finanzamt, beantragen den Wechsel ab dem Monat, in dem das Ereignis stattgefunden hat.
Ganz kurz für Herr vom Stein.
Aber das auch noch mal zur Beruhigung, wenn einer keinen Lohnsteuerklassenwechsel vornimmt und es ändert sich unterjährig was. Viele Mandanten sind dann unsicher. Letztendlich wird bei Abgabe der Steuererklärung alles wieder richtiggestellt, auch wenn unterjährig die falsche Steuerklasse da war. Das heißt, ich zahle immer die korrekte Jahressteuer, egal was ich an Lohnsteuer vorab nicht oder zu viel bezahlt habe.
Also das ist nur wichtig, ob ich monatlich dann meine Steuern abführe und mehr oder weniger ausgezahlt bekomme vom Brutto. Frau Starkek, Sie wollten noch kurz was ergänzen.
Ja, interessant bei den Steuerklassen ist es eben auch, wenn ich eine Steuerklassenkombination von 3-5 habe oder 4-4 Faktor, dann muss ich eine Steuererklärung abgeben, denn dann wird das mit der Steuer oder mit der Jahresveranlagung glattgezogen. Ich habe dann ja für Eheleute einen Splitting-Tarif und
Ich würde ganz gerne noch ganz kurz was ergänzen hier aus Berlin. Und zwar die Steuerklasse kann interessant sein für Eheleute, wenn die Kinder haben möchten. Ne? Das spielt einfach eine Rolle beim Elterngeld, weil für das Elterngeld zählt letztendlich das letzte Netto. Und da ist es ganz wichtig, also da empfehlen wir möglichst rechtzeitig, am besten schon bevor man schwanger geworden ist, dass derjenige, der dann in Elternzeit gehen will, also der das Elterngeld bekommen soll, meistens ist es ja die Mutter, dass die möglichst die Steuerklasse 3 hat. Also, weil da hilft dann auch kein Lohnsteuerjahresausgleich, das kann man nicht mehr ausgleichen letztendlich, weil das Elterngeld wird ja einmal so festgelegt und steht dann fest. Und zwar hat dann der Ehepartner erstmal in der Steuerklasse, muss die Steuerklasse 5 nehmen und muss höhere Lohnsteuern erstmal zahlen. Der kann sich das aber dann wieder zurückholen.
Ich fürchte, damit geht unsere Sendezeit dann auch langsam, aber sicher zu Ende. Danke nochmal für diesen Tipp für alle werdenden Eltern. Danke an meine Experten, Erich Nöll von Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein von der Steuerberaterkammer Köln, Sabrina Schlagheck von der Deutschen Steuergewerkschaft und Anne Riesenberg aus Berlin zugeschaltet von der Stiftung Warentest. Danke natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Danke auch an Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht's dann beim Marktplatz um das Thema Reiserecht. Paragraphen für die schönsten Wochen des Jahres. Kommenden Donnerstag der Marktplatz, dann wieder 10 nach 10 hier bei uns im Deutschlandfunk. Dann mit meiner Kollegin Britta Fecke. Und gleich nach den Nachrichten meldet sich hier dann meine Kollegin Jule Reimer mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihr geht es gleich unter anderem um die wichtige Frage, wann gibt's eigentlich hitzefrei vom Arbeitgeber? Das war der Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.